Ja, moin. Die Serie, in der wir gerade sind, die Reihe, die heißt Kreuzfeuer. Und weil ich denke, das Kreuz, da ist eine Menge Feuer, da ist eine Menge Energie, wenn wir auf das Kreuz schauen, für uns drin. Das lohnt sich einfach und ist einfach, das tut uns einfach super gut. Und genau das wollen wir tun in dieser Reihe. Wir wollen uns jetzt einfach kurz Zeit nehmen. Ich hoffe, dass es so um die 30 Minuten sind oder so, dass wir einfach in dieser Zeit auf das Kreuz schauen zusammen. Und ich werde einige Gedanken dazu sagen. Und safe können wir im Laufe des Abends noch darüber reden und uns darüber austauschen. Weil auch safe ist das Kreuz immer also ein guter Gesprächsanlass. Und irgendwo ist es auch ein Mysterium, was da alles passiert ist. Etwas von dem Ganzen offenbart uns Gott durch seine Schrift. Aber ganz werden wir es, glaube ich, nie verstehen, wie das alles zusammenhängt, wie das alles funktioniert. Und trotzdem haben wir echt eine Menge, was uns auch weitergegeben wurde über das Kreuz. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, Paulus hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen oder zu predigen als Jesus und ihn als gekreuzigt. So, und das Kreuz, habe ich letztes Mal schon gesagt, war eine übelste Schande. Es war die übelste Schande, darüber hat man gar nicht geredet. Und nun kommt dieser Mann und sagt, ich habe mir nichts anderes vorgenommen, als über Jesus zu reden und ihn als gekreuzigt. Ich habe mir vorgenommen, nur über diese Schande zu reden. Das ist peinlich, das ist obszön. Das Kreuz war ein Skandal. Es war so, als ob du sagst, ich gehe jetzt zum Abendessen, werde hier schick eingeladen zum Abendessen. Ich habe mir vorgenommen, nur über Kindesmissbrauch zu reden. Ja? Das ist genauso ein Party-Killer-Thema. Ja? Kindesmissbrauch in der Kirche, da wird der Abend richtig schön. Da fühlt man sich richtig wohl. Das ist ein richtiges Wohlfühlthema. Genauso war das Kreuz auch. Für uns ist das heute vielleicht so weit weg, aber das war wirklich zum. Den Leuten ist übel geworden, weil sie kannten auch Kreuzigungen, sie kannten Kreuze und so weiter. Letztes Mal habe ich versucht, euch ein bisschen zu zeigen, wie schlimm eine Kreuzigung wirklich war und wie unwürdig und wie gedemütigt der Gekreuzigte war. Es war eine absolute Erniedrigung, Herabwürdigung. Es war ein absolut ehrenloser Tod. Es war kein Heldentod, es war ein ehrenloser Tod. Es war eine Schande, so zu sterben. Es war peinlich, obszön. Und brutal. So ist kein Held gestorben, so ist kein Gott gestorben. Und dass die Christen am Anfang, die griechischen und römischen Christen, ihre Götter, die Verehrung verweigert haben und dafür diesen Mann am Kreuz, für diesen Mann am Kreuz haben sie sich geweigert, die anderen Götter anzubeten. Das war eine Beleidigung für jeden Mitbürger. Wie können sie verwehren, Zeus anzubeten für diesen ekelhaften Mann am Kreuz. Sie beten einen gekreuzigten Gott an. Was ist das für eine Schande? Das verstehen wir natürlich heute. Also, das ist heute nicht mehr so unser Denken. Aber es war einfach so krass. Es waren einfach solche Outcasts, die Christen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und heute möchte ich nicht so sehr auf das Wie schauen, sondern auf das Wer. Ich lese einfach erstmal aus 1. Korinther 15 kurz vor. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das mit der Übereinstimmung der Schrift. Das ist ganz kurz einmal das, was Gott getan hat. Der Heilsweg Gottes sozusagen. Aber heute möchte ich dieses Topic mal haben. Und es ist ein ziemliches Hot Topic eigentlich, wobei es wird nicht so viel darüber geredet. Es gab Zeiten, wo wurde viel darüber geredet. Wer hat Jesus getötet? Und es wurde von den falschen Menschen darüber geredet. Denn die Antwort war, die Juden waren's. Im Dritten Reich wurde unglaublich gerne darüber geredet von den Nazis. Wer Jesus getötet hat. Ja, natürlich der Jude. Wer sonst? Also es war ganz krass antisemitistisch geprägt und das war auch nicht erst seit den Nazis so. Das muss man sich auch mal ganz klar vor Augen halten. Es hat früh angefangen, leider, dass die Christen mit dem Finger auf die Juden gezeigt haben. In einer Art und Weise, die einfach nicht in Gottes Sinne war. Wir werden noch lesen, dass ganz klar natürlich benannt wurde, wer es war. Ohne das durch die Blume zu sagen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Aber es war mitnichten Antisemitismus. Das werden wir auch noch sehen. Aber wer hat Jesus von Nazareth getötet? Wer war es? Also ist das überhaupt die richtige Frage für unsere Zeit? Ich meine, man kann sich ja verschiedene Fragen über das Kreuz stellen. Man kann sich fragen, warum? Warum auf diese Art? Warum auf diese Weise? Oder wie? Wie ist das alles vonstatten gegangen? Also ich meine jetzt nicht der Prozess der Kreuzigung, aber im Hintergrund, was ist da alles passiert? So, dass wir jetzt, ja, dass unsere Sünden jetzt vergeben sind durch den Tod am Kreuz? Wie funktioniert das sozusagen? Können wir einen Blick in das Innere werfen, dieses Vorgangs? Das ist auch spannend. Oder man fragt sich, wenn man vor dem Kreuz steht, wie wir heute, wer? Wer war das? Ne, du stehst vor so einem Kreuz, da hängt so eine Holzfigur dran. Du fragst dich, okay, also hier ist jemand ermordet worden. Wer ist dafür verantwortlich? Wer trägt die Schuld dafür? Es ist sozusagen der Gottesmord. So war das, ja, so war das dieser Oberbegriff dafür, der Gottesmord. Und wie gesagt, viel zu oft war die schnelle Antwort und auch angenehme Antwort für jeder, der nicht ein Jude war, die Juden waren's. Das ist natürlich angenehm, wenn man mit dem Finger auf den anderen zeigen kann, als Nicht-Jude, und sagen, die waren's, wir waren's nicht. Wir waren es nicht, nein, nein, die haben das damals gemacht. Der Gottesmord. Also warum, wie, wer? Diese Fragen haben auch immer was mit der Zeit zu tun, in der man lebt als Christ. Es gab Zeiten, da war die Frage, wie, zum Beispiel unglaublich wichtig zu klären. Weil es verschiedene theologische, ja, wie soll ich sagen, Missverständnisse gab oder Dinge, die unbedingt bewegt werden mussten. So. Also es ist halt wirklich immer auch so eine Frage, in welcher Zeit lebe ich und welche Frage ist gerade mega relevant. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wer so mega relevant ist, aber ich habe eine Sache gelesen, die mich schon sehr bewegt hat, nämlich diese Vorstellung, dass Gott es war, der seinen Sohn dort ermordet hat am Kreuz. Dass es Gott war, der das Messer geführt hat. Dass er es war, der seinen Sohn dort sozusagen geröstet hat am Kreuz. Der Vater, der seinen Zorn auf seinen Sohn niederschmettert und ihn dort zermatscht am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr darüber nachdenkt, ob euch da auch so ein bisschen mulmig wird wie mir. Was nicht heißen muss, dass es falsch ist. Aber natürlich, ein zorniger Vater, der sein eigenes Kind tötet, missbraucht, ist natürlich erstmal eine, auch heute, eine skandalöse Vorstellung und etwas Schreckliches zu jeder Zeit gewesen. Wenn der eigene Vater seinen Sohn getötet hat, das war immer etwas Schreckliches. Auch zu Jesu Zeit. Zu Jesu Zeit war es das Recht der Väter, ihre Söhne zu töten, wenn sie etwas falsch gemacht hatten, was den Tod verdient hat. Dann konnte der Vater der Familie dieses Urteil fällen über seinen eigenen Sohn. Das war so im römischen Recht. War es also Gott? Und es gibt diese, ihr habt das bestimmt schon mal gehört und deswegen komme ich auch heute von dieser Seite zum Kreuz. Und vielleicht ist diese Frage halt auch gar nicht relevant für euch oder vielleicht habt ihr das noch nie gehört. Aber als wir Teenager waren, und das ist schon lange her, also nicht als ich ein Teenager war, aber als zum Beispiel Phil noch ein Teenager war oder Lea oder so oder Marius, da gab es so diese Geschichte von, oder dieses Bild und es ist echt auch ein starkes Bild so und ich will das auch nicht unbedingt völlig zerstören, aber ich möchte es vielleicht ein bisschen heute, vielleicht ein bisschen gerader rücken oder ich möchte den Blick ein bisschen erweitern so. Es gab so dieses von, diese Vorstellung von, ja, Jesus hat sich in die Kugel für uns geschmissen. Die Kugel, die für dich bestimmt war. Und Jesus hat sich dazwischen geschmissen. Wer hat die Kugel abgefeuert? der Vater. Er wollte den Sünder töten. Er wollte dem Sünder einen glatten Kopfschuss geben, aber Jesus hat gesagt, nein! Jesus hat die Kugel für mich genommen. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört. Und das ist natürlich, Digga, normal. Das spricht einen natürlich mega an. Und man denkt so, Digga, Jesus hat die Kugel für mich genommen. Ja. Und ja, ich sag auch wirklich überhaupt nicht, dass da nicht was dran ist, so. Aber ich möchte euch heute Abend eine bisschen andere Geschichte erzählen. Denn letztendlich läuft es darauf heraus, welche Geschichte erzählen wir am Ende über Gott den Vater, über seinen Sohn und über uns. Wie ist die Geschichte? Ist sie so? Ist es eben der zornige Tyrann im Himmel, der nicht weiß, wohin mit seinem Zorn, der irgendein Ventil braucht für diesen unglaublichen Zorn? Dieses Ventil ist sein eigener Sohn. Und er lässt diesen Zorn an diesem einen Tag an ihm aus. Und dann ist sein Mütchen gestillt, wie man früher gesagt hat. Ich musste mein Mütchen stillen. Schreibt ein Schreiberling etwas sehr Provokantes. Aber ich möchte es einfach mal auf den Tisch bringen, weil letztendlich ist das eine Diskussion, die auch geführt wird heute, wenn wir über das Kreuz reden. Ein neueres Kirchenlied drückt es so aus. Und am Kreuz, als Jesus starb, wurde der Zorn Gottes gestillt. Das klingt wie Hunger, der durch eine gute Mahlzeit gestillt wird. Der Gedankengang geht in etwa so, meist auf der Grundlage einer bestimmten Anordnung von Bibeltexten. Alle Menschen haben gesündigt, was Gott dazu veranlasst hat, zornig zu sein und sie töten zu wollen, um sie für immer in die Hölle zu verbrennen. Zweitens, Jesus ist irgendwie dazwischen gekommen und hat stattdessen die Strafe auf sich genommen. Scheint geholfen zu haben, dass er unschuldig war. Oh, und dass er auch Gottes eigener Sohn war. Drittens, wir sind also aus dem Schneider und kommen stattdessen in den Himmel. Vorausgesetzt natürlich, wir glauben daran. Das ist jetzt natürlich mega, mega, wie gesagt, karikiert sozusagen, ja, also mega auf die Spitze getrieben. Also es ist eine Karikatur von einer bestimmten Sichtweise sozusagen auf das Kreuz. Gerade der erste Satz sollte uns stutzig machen oder zum Überlegen bringen. Wie gesagt, es ist eine, ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch das so unterschreiben würde. Vor allem, wenn er Punkt 1 richtig zugehört hat. Alle Menschen haben gesündigt, okay. Was Gott dazu veranlasst hat, zornig zu sein und sie töten zu wollen, um sie für immer in der Hölle zu verbrennen. Ich glaube, dort sollten die Alarmglocken schrillen bei uns. Denn Gott will nicht alle Menschen töten und in der Hölle verbrennen. Wirklich nicht. Das ist nicht Gottes Herz. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Bitte merkt euch das. Ich glaube an die Hölle, ich glaube ans Gericht, aber Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Das ist ganz wichtig. Und ich habe das bestimmt schon oft gesagt, aber es gibt diesen Vers in Johannes 3,16 und der heißt, und der bringt uns auch schon auf die richtige Spur für das, was ich heute Abend eigentlich auf dem Herzen habe. Da heißt es so schön, und ihr kennt diesen Satz auswendig, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott schaut auf diese Welt, und das ist verrückt, oder? Gott schaut sich diese Welt an, und was empfindet er? Liebe. Liebe. Und jetzt denken wir, okay, Moment, was ist mit der ganzen Sünde, die er sieht? Ist er nicht zornig? Doch. Ja. Und das widerspricht sich überhaupt nicht. Aber erstmal hat Jesus gesagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Es könnte auch heißen, also wenn man es umschreiben würde und sozusagen nach dem Punkt 1 von vorhin, würde es heißen, denn so sehr hat Gott die Welt gehasst, dass er seinen einzigen Sohn tötete. Aber das steht nicht in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und er tötete nicht seinen Sohn, er gab seinen Sohn. Jetzt sagt er, das ist Haarspalterei. Nein, es ist keine Haarspalterei. Das ist wichtig. Er gab seinen Sohn. Er tötete ihn nicht. Und das ist wichtig für die ganze Story, denn getötet hat ihn jemand anders. Und ich sehe hier eine Menge Mörder im Raum. Ich bin einer davon. Lass uns mal das Augenmerk hier noch ein bisschen weiter drauf lenken. Vielleicht hilft uns hier ein Gleichnis weiter aus Markus. Das steht in Markus 12. Und Jude, tut mir leid, jetzt musst du ein bisschen blättern. Markus 12, 1 bis 9. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinberges hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte ihnen noch einen anderen. Den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen. Digga, noch eine Kugel im Lauf. Digga, einen habe ich noch. Krass, oder? Wie es auch formuliert ist. Da hatte er noch einen. Noch ein einziger ist über so. Alle meine Mitarbeiter sind tot. Oder geschlagen, verletzt, sind im Krankenhaus. Einen habe ich noch, aber das ist mein eigener Sohn. Den könnte ich noch schicken. So, und alle so, nein, tu es nicht, Digga. Nein, Digga. Nein, bist du irre? Diese Typen sind crazy. Kannst du nicht deinen Sohn jetzt noch? Doch. Denn er denkt, er sagt sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Okay, die haben keinen Respekt vor meinen Mitarbeitern gehabt, aber vor meinem eigenen Sohn werden sie Respekt haben. Bestimmt. Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, also sie haben mitnichten Respekt, denn sie sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Der Weinberg ist immer in der Bibel Israel. Immer. Ein Symbol für Israel. Und die Weingärtner sind die Pächter, sind die Leute, die Aufsicht haben über Israel, die für Israel sorgen sollen, die Israel hegen und pflegen sollen. Das sind die Könige, aber das sind auch die Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Hohepriester im Tempel. Sie alle sollen das Volk, diesen Weinberg hegen und pflegen, damit er blüht, damit er Frucht bringt, damit auf der ganzen Welt gesehen wird, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Weinbergs Gottes. Aber so sind die nicht drauf, die Weingärtner. Und vor allem wollen sie nichts davon abgeben, von der Schönheit und von der Ernte. Es ist alles ihrs. Und sie töten jeden, den der Besitzer schickt, und sie töten sogar seinen eigenen Sohn und warfen ihn aus dem Weinberg. Sie haben ihn nicht mal im Weinberg gelassen und dort begraben. Sie schmeißen die Leiche raus, aus den Toren der Stadt sozusagen, hinter die Mauer vom Weinberg. Es ist das Respektloseste, was es gibt. Und es wundert mich nicht, dass dieser Gärtner, also dieser Besitzer dermaßen hart reagiert. Denn es ist der Wahnsinn, was die da gemacht haben. Ich glaube, hier haben wir schon mal einen krassen Hinweis darauf, was die eigentliche Story ist mit dem Kreuz. Hier haben wir einen Vater, der seinen Sohn schickt. Aber wer bringt diesen Sohn um? Es sind die Pächter, es sind die Menschen im Weinberg. Und Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, er hat dieses Gleichnis erzählt vor den Menschen, die ihn umbringen werden. Er hat das seinen Mördern erzählt, diese Geschichte, um ihnen zu sagen, ich weiß, was ihr vorhabt. Ich weiß, was passieren wird. Und ich glaube auch als Warnung, tut es nicht, kehrt um. Tut es nicht. Das wird nicht ohne Folgen bleiben, wenn ihr das tut. wir werden noch. Markus 9. Wir gehen mal ein bisschen weiter in die Richtung. Wie hat denn Jesus selber gesprochen, wenn es über das Kreuz ging? Was hat er denn selber über das Kreuz gesagt? Jesus gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort werde ich gekreuzigt und dort wird mein Vater mich am Kreuz töten. Nein. Dreimal im Markus zum Beispiel hat dreimal Jesus seinen Tod angekündigt und es klingt immer ungefähr so. Markus 9, Vers 31. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn, damit meint er sich selber, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Also Jesus, der Menschensohn, der Messias, lässt sich in die Hände der Menschen geben. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Jesus sagt, ich werde gegeben in die Hände der Menschen. Und genauso hat es auch Petrus eiskalt und glasklar und mit der Kraft des Heiligen Geistes an Pfingsten gepredigt. Und auch wiederum direkt den Mördern Jesu ins Gesicht. Und das ist nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir würden heute vielleicht sagen, boah, der Typ hatte Eier, du. Also obszön gesagt. Nee, hatte er gar nicht. Er hatte die Kraft des Heiligen Geistes in sich. Das ist was ganz anderes. Die Kraft des Heiligen Geistes hat ihm Mut gegeben, so klar und deutlich zu sagen, was passiert ist. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Wen spricht er an? Die Männer von Israel. Und das ist nicht antisemitisch, er ist selber Semit. Er ist selber Jude. Hier spricht ein Jude zu Juden und sagt, meine lieben Mitjuden, meine lieben Mitisraeliten, liebe Brüder, er nennt sie Brüder. Er sagt nicht, ihr Schweine, ihr habt's getan. Abschaum seid ihr. Nein, da ist diese Liebe von Petrus für seine Brüder. Er sagt, Brüder, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war. Hier ist wieder das Geben. Habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Ihr habt ihn durch die Hände der Gottlosen, durch die Hände der Ungerechten ans Kreuz geschlagen. Ihr wart es. Petrus ist so klar und es fährt ihnen durchs Herz und sie sagen, was sollen wir machen? Sorry, hier sagt er nicht Brüder. Er sagt später in der Predigt, nennt er sie Brüder. Ich weiß das, weil ich das so stark fand. Aber es fährt ihnen durchs Herz. Sie sagen, um Gottes Willen. Sie haben die Erkenntnis, sie merken, es ist wahr. Sie wissen, sie haben es getan. Sie waren mit dabei. Sie haben mitgerufen, kreuzigt ihn. Und sie sagen, was sollen wir tun, Petrus? Was sollen wir tun? Wir haben den Knecht Gottes ermordet. Wir haben den Sohn Gottes ermordet. Wir haben den Messias, unseren Messias ermordet. Aber was sagt Gott, was sagt Petrus auch? Es war Gottes Ratschluss. Das ist so verrückt. Es ist eben, das ist, und das liebe ich auch so am Kreuz. Es ist wirklich so, es ist auch so reich, wirklich. Also, es war Gottes Ratschluss, aber die Hände der Menschen haben ihn gekreuzigt. Nach Gottes Ratschluss. Es ist dieses verrückte Wiederzusammenwirken zwischen Gott, seinem Plan, seinem Erlösungsplan, dem Weg, den er gehen wollte. Jesus hat immer wieder gesagt, es muss so kommen. Es muss so kommen, hat er seinen Jüngern gesagt. Es gibt keinen anderen Weg. Und er hat gebetet, Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, und als er das gebetet hat, hat er Blut geschwitzt. Dann zeig mir diesen anderen Weg. Aber wenn es dein Wille ist, werde ich es tun. Dann werde ich den Kelch trinken. Und es gab keinen anderen Weg. Das war der Ratschluss Gottes. Aber erfüllt durch die Menschen. Gekreuzigt von den Menschen. Apostelgeschichte 3, Vers 15, da heißt es, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Dann Stephanus vor dem Hohen Rat, er wird verhört. Was ist hier los mit euch Christen? Warum redet ihr die ganze Zeit von Jesus? Was soll das? Hört auf! Und Stephanus hält diese Wahnsinnspredigt von wirklich vom Anfang bis Ende sozusagen. Und er sagt auch wiederum ganz klar, Apostelgeschichte 7, Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allzeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter auch, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Verräter und Mörder, und er sagt es dem Hohen Rat, dem Sanhedrin. Ihr seid die Mörder geworden und die Verräter. Also wir halten fest, Jesus wurde, und das haben die Christen ganz klar bekannt, und Jesus auch, durch die Hände der Menschen getötet. Durch die Hände der Menschen. Jetzt gibt's aber noch einen zweiten Mörder sozusagen, noch eine zweite Gruppe von Menschen, die angeklagt, die benannt wird. Beziehungsweise wir haben sogar schon zwei Gruppen gesehen. Wir haben schon Gottes Volk gesehen, die Israeliten, und wir haben die Gottlosen gesehen. Durch die Hände der Gottlosen. Und damit, wer ist damit gemeint? Die Nationen, die Römer. Und die Römer hier stellvertretend für alle Völker, für alle gottlosen Völker auf der Erde, für die Nationen, die Gott schon immer erreichen wollte, für die auch Gottes Heilsplan, Gottes Ratschluss war nicht nur für sein Volk. Gottes Ratschluss hat schon immer die ganze Menschheit. Es war von Abraham an, vor Abraham, Gottes Wunsch, die ganze Welt zu segnen, durch Abrahams Samen, der Jesus Christus ist. Und so ist auch die ganze, so sind auch die Nationen dabei, wenn es um den Gottesmord geht. Und eben nicht nur die Juden, nein, die Menschen, Juden und Nationen. Sie haben sich alle die Hände schmutzig gemacht an Jesus. Aber hier wird noch eine dritte Gruppe genannt, die vergisst man schnell oder das ist nicht so deutlich. Und das sind die Mächtigen. Und jetzt kommen wir in Apostelgeschichte 4 zu einem Gebet. Die Gemeinde ist in Aufruhr, langsam fängt die Verfolgung an und sie kommen in eine Situation, wo sie auf die Knie fallen und wirklich von Herzen zu Gott flehen und beten, Herr, bitte verherrliche dich. Und das Gebet ist ungefähr so, Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie aber, als sie es erhörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum, und jetzt kommt ein Zitat, Psalm 2, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist Psalm 2, das sie zitieren jetzt, okay? Also die Jungs waren einfach unglaublich fit in Bibel. Die haben immer diese krassen Zitate in ihre Gebete eingestreut. Aber hier nehmen sie Psalm 2 und das ist interessant. Die verfolgte Gemeinde. Und jetzt beten sie weiter. Denn in dieser Stadt, sagen sie, versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also, was sie beten ist und ihre Überzeugung ist, krass. Vor unseren Augen, vor wenigen Tagen, wurde hier Psalm 2 erfüllt. Hier haben sich die Könige versammelt gegen Gottes Gesalbten und die Nation und sein eigenes Volk sind aufgestanden gegen Gott und gegen seinen Knecht, worum es im Psalm 2 geht. Und sie sagen, das ist hier passiert. In Wahrheit, seht ihr, was sie hier beten? Sie sagen, in Wahrheit, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Digga, wisst ihr, was hier gerade in Wahrheit passiert ist, beten sie? Das, was im Psalm 2 vorausgesagt war. Die Mächtigen verbünden sich gegen den König und töten ihn. Und in 1. Korinther 2 wird das auch nochmal aufgegriffen. 1. Korinther 2, 6 bis 8. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor dem Zeitalter zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, die Weisheit Gottes, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Wer hat Jesus gekreuzigt? Die Fürsten und die Mächtigen waren's. Also es ist die zweite Antwort auf die Frage, oder die dritte schon. Wer hat Jesus gekreuzigt? Sein eigenes Volk, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Es waren die Nationen und die Völker und es waren die Mächtigen. Sie alle haben Jesus auf dem Gewissen. Und jetzt kommt noch ein kleiner Insight dahinter. Denn es gibt noch eine vierte Gruppe, die auch sozusagen, auf der die Schuld an dem Tod Jesu liegt, die auch ihre Hände im Spiel hatten. Und das sind geistliche Mächte. Denn wenn wir in der Bibel lesen von Fürsten dieser Welt, dann sollte bei uns ein bisschen was klingeln. Der Fürst dieser Welt, das ist auch ein Titel für Satan. Und das ist nicht einfach jetzt irgendwie nur so ausgedacht, sondern die Mächte und die Gewalten oder die Mächtigen und die Gewaltigen dieser Welt, ja, damit sind auch Könige und Fürsten gemeint, aber auch die geistlichen Mächte, wovon Paulus und die Christen und auch Jesus ganz fest überzeugt waren und ich auch, dass sie hinter den mächtigen Männern dieser Welt stehen und ihnen auch die Kraft geben, die Dinge zu tun, die sie tun. Also es ist eben nicht nur, dass die Fürsten, dass Herodes oder Pilatus das alleine gemacht haben. Nein, da sind geistliche Mächte, böse Mächte dahinter, die auch ihre Hände mit im Spiel hatten. Also, und das ist für mich die vierte Gruppe, die Jesus getötet hat. Hier habe ich auch ein cooles Zitat nochmal über die geistlichen Mächte. Sie dachten, sie würden Gottes Plan, ein von Menschen regiertes Königreich auf Erden zu errichten, zunichte machen, indem sie Jesus töteten, füge ich hinzu. In Wirklichkeit begünstigten sie es. Sie dachten, wir töten den Gesalbten Gottes und dann ist der Plan Gottes für sein Reich. Dann wird sein Reich nicht kommen, weil dann ist der König dieses Reiches tot. Wie will Gott sein Reich errichten ohne seinen Messias? Wie soll dieses messianische Reich kommen ohne ihn? Wir töten ihn einfach. Fertig, aus. In Wirklichkeit haben sie dadurch das Reich überhaupt erst möglich gemacht. Denn es war Gottes Ratschluss, dass es so passiert. Also, das ist auf jeden Fall ein tricky Gedanke, finde ich. Sie dachten, sie würden Gott die Welt entreißen. Tatsächlich gaben sie sie ihm. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Paulus macht in Kolosser 2,15 deutlich, dass es wegen des Kreuzes war, dass die Herrscher und Obrigkeiten entwaffnet und beschämt wurden. Und auch hier in Kolosser 2 geht es eindeutig um geistliche Mächte. Jesus hat die Mächte und Gewalten bloßgestellt am Kreuz und durch das Kreuz. Und das unterstützt auch Psalm 22, den ich letztes Mal schon zitiert habe, wo der Psalmist einfach betet und wo es einfach um diesen verfolgten Psalmisten geht, der am Boden zerstört ist, der ist wie Wasser ausgegossen auf den Boden und es ist so deutlich. Und Jesus zitiert diesen Psalm am Kreuz. Er sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Genau das betet der Psalmist im Psalm 22. Das ist ein Zitat. Aber der Psalm ist noch länger und der Psalm ist heftig. Und es geht in diesem Psalm genau darum, dass der Gesalbte Gottes völlig zerstört wird. Aber es geht auch um Hoffnung und um Auferstehung im zweiten Teil des Psalms. Aber er sagt in diesem Psalm 22, viele Stiere haben mich umgeben, das ist Vers 13, viele Stiere oder Büffel haben mich umgeben, starke Stiere oder Büffel, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Diese Büffel und Stiere von Baschan sind eindeutig in der damaligen Zeit, standen für Götter und für geistliche Mächte, die diese Büffel von Baschan, ich kann das jetzt nicht erklären, das ist relativ kompliziert, aber es ist eindeutig, dass der Psalmist hier geistlich angegriffen ist. Und die standen auch ums Kreuz, da bin ich ganz fest von überzeugt. Jesus hängt am Kreuz und es sind eben nicht nur die Männer, die ihm ins Gesicht spucken und sagen, komm doch runter und ihn verachten. Und er hängt da nackt und bloß. Es sind auch geistliche Mächte, die da stehen und lachen und sich feiern und sich freuen. In Wirklichkeit erfüllen sie nur den Ratschluss Gottes. Das haben sie nicht verstanden. Also wer hat Jesus getötet? Sein eigenes Volk, die Heiden, die Könige und Mächtigen und die gottfeindlichen Mächte. Wer tötet das Lamm Gottes? Einen habe ich noch vergessen. Das sind wir. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Das sind wir, du und ich. Wir sind damit drin. Wir sind mitgemeint. Wenn da die Nationen die Nägel in Jesu Hände treiben, dann sind das auch wir. Dann sind das auch wir durch unsere Schuld, durch unsere Sünde, die auf ihm liegt. Ja, es ist unsere Schuld und unsere Sünde, die Gott zu diesem wahnsinnigen Plan, wahnsinnig in Anführungszeichen, wahnsinnig guter Plan, wahnsinnig liebevoller und barmherziger und hingebungsvoller Plan, die ihn zu diesem Plan veranlasst haben. Und somit sind es auch wir. Wir sagen bei dieser Reihe, ja, wir stellen uns zum Kreuz und wir wollen das Kreuz anschauen. Und wir sind sozusagen ein auf den Beobachter. Aber eigentlich sind wir auch Mörder in der Story. Wir sind auch mit dabei und mitgemeint. Und es ist eben auch, ja, unsere Sünde. Aber es ist seine Liebe. Also, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Mich flasht das mega. Dieses Ineinanderwirken von dem Ratschluss Gottes und seinem guten Plan und unserer Schuld und die Bosheit der Menschen. Und Gott ist so krass. Er verwebt das miteinander und es kommt etwas Unglaubliches dabei raus. Es kommt Segen dabei raus. Es kommt Erlösung dabei raus. Es kommt dabei raus, dass sein Reich aufgerichtet wird. Es kommt dabei Erlösung dabei raus, Freisetzung und so vieles. Darüber reden wir dann die nächsten Male. Und jetzt ganz zum Schluss, ich weiß, wir haben einen größeren Ausflug gemacht, aber jetzt noch ganz zum Schluss, das hat mich krass am Mittwoch angesprochen, Jörg hat darüber gepredigt und das ist schon abgefahren, aber in Levitikus, da wird beschrieben, wie die Israeliten ihre Opfer bringen sollten, ja, die Opfer, die sie Gott opfern sollten, um Sühnung zu erwirken. Unter anderem, es gab natürlich auch Dankopfer und so weiter, aber hier geht es auch um das Sühnopfer. Und dann steht hier in Levitikus 1, Vers 4, und er soll seine Hand, also der Mann, der das Tier bringt, er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Wer schlachtet dieses Tier? Das hat mich echt nochmal mega auch, also das ist mega auch wichtig. Ist es der Priester, der das Tier schlachtet? Nein. Ist der, der mit dem Lamm, der mit dem Rind oder der Taube oder was auch immer kommt, er legt seine Hand auf den Kopf des Tieres und er nimmt das Messer und er schlachtet das Tier. Nicht der Priester tut es. Er muss es schlachten. Der Sünder, der Mensch. Und so sind es wir, die das Messer halten. So sind wir es, die das Messer in Jesus gerammt haben. Der Mensch, die Menschen waren es. Und nicht der Vater, sondern wir. Und das ist schon eine ganz andere Story. Und ich weiß, es gibt Bibelstellen, die, da werdet ihr bestimmt gleich auf mich zukommen. Das ist auch voll cool, das feiere ich auch. Ich bin mir natürlich völlig klar, dass es auch Bibelstellen gibt, die ein bisschen anders klingen. So. Aber ich wollte das heute Abend einfach betonen. Weil auch das stimmt und weil das auch unglaublich wichtig ist für die Story. Ich möchte noch mit euch beten. Und das hat Jesus freiwillig Herr, das hast du freiwillig getan. Du bist nicht einfach unter die Räder gekommen. Es war kein Zufall, es war kein Unfall. Es war dein Ratschluss, Herr. Und gleichzeitig erschrecke ich mich, Herr, vor unserer Bosheit als Menschen so grundsätzlich, Herr, wie wir so anti sein können, wie wir so krass, dich ablehnen können, Herr, wie wir so rebellisch sein können, wie im Psalm 2. Und ob wir irgendwie mächtige Könige sind oder ob wir einfach nur ganz normale Leute sind, Herr. Wir haben alle diese Rebellion irgendwie auch in uns gegen dich, Herr. Und was das einfach für eine Tragik ist, Herr, dass du in das Deine kommst und das Deine nimmt dich nicht an. Oder die Deinen nehmen dich nicht an. Das ist eigentlich die Story. Die Weingärtner, die dich nicht empfangen haben mit Blumen und mit Girlanden und mit Gesang und mit Tanz, sondern die mit Waffen auf dich gewartet haben, um dich zu töten, hinterhältig. Herr, wie krass. Und ich danke dir, dass du dich in die Hände begabst von uns Menschen, an diesem Punkt der Geschichte. Und wir reden hier nicht über einen Lifestyle oder irgendein Glaubenssystem oder irgendwas, sondern wir reden über oder denken nach über einen Zeitpunkt in der Geschichte, den es wirklich gab. Über ein Geschehnis, über etwas, was passiert ist, über eine Person. Herr, ich danke dir, dass du bereit warst, dich wirklich zu übergeben an uns Menschen, dich Hände zu geben, obwohl du wusstest, dass diese Hände dich töten werden, dass diese Hände das Messer führen werden. Ich danke dir, dass du durch dieses Opfer, dass du bereit warst, das Opferlamm zu sein für uns Sünder. Danke, dass du bereit warst, dich schlachten zu lassen, obwohl du unschuldig warst und wir schuldig. Danke, dass du dadurch uns befreit, gereinigt, erneuert hast, Herr, dass etwas ganz Neues beginnen konnte an diesem Tag. Durch das, was du getan hast, Herr. Und wir preisen dich so sehr dafür. Und wir danken dir, dass du uns trotzdem so liebst. Und ich sehe es einfach in der Apostelgeschichte, wie Petrus zu den Männern predigt, die gerufen haben, kreuzige ihn. Und wie Gott, wie du sie einlädst, deine Kinder zu werden, umzukehren, sich taufen zu lassen. Und ich feiere das so sehr, Jesus. So viele Leute in der ersten Gemeinde waren Menschen, die dich ermordet haben, tatsächlich. Dabei waren, gerufen haben, dafür waren. Sie waren die ersten Christen. Herr, ich preise dich für deine Gnade. Ich preise dich, dass dieselbe Gnade auch für uns gilt, Jesus. Wo wir immer wieder auch fehlen und versagen und auch das alles irgendwie auf deinen Schultern lag, als du dort hingst. Herr, wir preisen dich so sehr, Jesus. Danke, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gabst. Wir danken dir, Vater im Himmel, für diese Gnade und diese Liebe, die auch nicht aufhört. Amen.